Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Leonie Böhm hat sich erneut eine klassische Tragödie vorgenommen. Am Gorki-Theater inszeniert sie Sophokles' Antigone. Marie Jacquot ist erst 33 und schon ein Star. Sie dirigierte heute Abend in Berlin die 1868 von Ambroise Thomas komponierte Oper Hamlet. Und Sammlung Krämer trifft Sammlung Rau. Das Artmuseum Bahnhof Rolandseck in Remagen versammelt höchst selten ausgestellte Gemälde holländischer Meister. Als Regisseurin ist Leonie Böhm bekannt dafür, dass sie Klassiker der Dramengeschichte auseinandernimmt. Sie konzentriert sich auf die Beziehungen der Akteure und will herausfinden, was Medea dazu bringt, ihre Kinder zu töten, welche Sehnsüchte und Zerrissenheit Johanna von Orleans umtreiben oder wie Ibsens Nora sich emanzipiert. Das Drama selbst tritt dabei fast etwas in den Hintergrund. Am Maxim Gorki Theater in Berlin nimmt Leonie Böhm sich jetzt Antigone vor. Die Frau, die sich von keinem Gesetz verbieten lassen will, ihren Bruder, der als Verbannter gegen die eigene Stadt Krieg geführt hatte, zu bestatten. Barbara Behrendt ist direkt aus dem Theater zu uns gekommen. Guten Abend.
Guten Abend.
Im antiken Text von Sophokles verteidigt der Herrscher Kreon das weltliche Recht. Antigone verteidigt das Gesetz der Götter, die Toten zu beerdigen. Wie geht Leonie Böhm mit diesem Grundkonflikt um?
Na, für die Götter interessiert sie sich schon mal gar nicht. Bei Leonie Böhm ist der Himmel leer und mit Antigone hat die Inszenierung auch nur sehr bedingt was zu tun. Also es stehen sich hier gar nicht so zwei Prinzipien gegenüber, Staatsräson und Geschwisterliebe oder der Widerstand jetzt gegen die weltlichen Gesetze. Der Abend kommt eigentlich erst gar nicht so weit. Der setzt noch vor dem Widerstand von Antigone an und fragt eher, also wie wird man zu Antigone? Wie überwindet man die eigene Scham, nicht angepasst zu sein, sondern zu dem zu stehen, was man ist, obwohl man von der Elterngeneration so viele Traumata mit auf den Weg bekommen hat, wie es heißt.
Wir stellen uns jetzt auf des Messers Schneide.
Befreien wir uns aus unserem Felsenhaus. Sprechen wir alle offen vor der ganzen Welt. Weil wovor sollten wir uns schonen? Es gibt so viel Schmerzen, die ich in uns sehe. In uns und in euch. Es gibt so viele Übel, die schon von unseren Vätern und Müttern gekommen sind, die wir weitertragen. So viel Scham, so viel
Kränkung,
so viel Angst, so viel Schande, so viele Dinge, die wir selber wieder erleben. Das ist unser Fluch. Nie löst eine Generation die andere einfach ab, nie erlöst sie sie. Und so heilen wir nie.
Ja, im Zentrum steht da also das Offenlegen des Schmerzes, der einem emotional zugefügt worden ist und die Frage, wie man sich innerlich aus diesem steinernen Grab befreit, wie es ja auch hieß, in das einen diese Wunden dann geführt haben. Also gibt's einen anderen Ausweg für Antigone als den Selbstmord? Das ist vielleicht eine Grundfrage. Es wird aber auch lange die Angst vor dem Tod verhandelt, die Angst davor, einsam und ungeliebt zu sterben. Aber es ist eigentlich schwierig, eine Aussage aus dem Abend abzuleiten, der sich doch wirklich sehr diskursiv und psychotherapeutisch dann doch um Befindlichkeiten dreht, ohne eigentlich eine Geschichte zu erzählen.
Auf dem Besetzungszettel stehen vier Schauspielerinnen, kein Schauspieler. Teilen sich die vier die Rolle der Antigone?
Ja, das sind Lea Dreger und Chidim Teke aus dem Ensemble und dann eben zwei Gäste, Eva Löber und Julia Riedler, die schon mit Leonie Böhm gespielt haben. Figuren gibt es eigentlich nicht. Alle arbeiten sich gemeinsam daran ab, ihre Schamgrenzen und ihre Todesängste zu überwinden und zwar ziemlich unterspannt. Also die vier stehen zusammen mit der Musikerin Fritzi Ernst lange auf der Bühne herum, bis da überhaupt die ersten Sätze fallen und formieren sich dann zu so einer Schicksalsgemeinschaft. Also sie tragen alle so halb futuristische Gewänder. Die Bühne ist mit so schwarzen Tüchern behängt, als wäre es wirklich dieses steinerne Grab von Antigone. Und darauf gibt es auch einen Schlammpool, der später noch zum Einsatz kommt. Aber erstmal umarmen sich die vier, saugen ihren Atem ein, saugen auch gegenseitig ihre Spucke ein, lecken die auf, als wäre das so ein besonderes Elixier, kotzen sie dann wieder aus, beschwören das Ungeheure, das der Mensch ist. Das ist zumindest ein Satz aus dem Original. Fassen sich auch gegenseitig an die Brüste, legen bedingen sich aufeinander. Also es gibt eine sehr enge Verbindung, die aber immer wieder auf die Probe gestellt wird. Also seid ihr für mich da, wenn ich sterbe? Darum kreist eine lange Szene, in der Eva Löbau ihre eigene Beerdigung imaginiert. Ganz am Ende gibt es auch mal einen Aspekt, der zu Ismene gehören könnte, Antigones Schwester, wenn Chidem Teke sagt, sie will gar nicht gegen Gesetze rebellieren und darauf also gar nicht draufgehen, sondern sie will leben.
Sie hatten eben schon gesagt, wenigstens ein Satz ist nun aus dem Original zitiert worden. Wie viel Originaltext wird überhaupt gesprochen?
Ja, höchstens Stichworte. Also Leonie Böhm hat zwar eine eigene Textfassung erarbeitet, aber das meiste ist dann doch improvisiert und da gibt es auch viel Leerlauf. Es wird viel geredet, aber eigentlich wenig gesagt. Es wirkt eher wie so ein Psycho-Reinigungsritual, was Leonie Böhm hier inszeniert, wie sie das ja oft macht, bei dem dann, ich habe es erwähnt, viel Schlamm zum Einsatz kommt. Also die Überwindung, sich nicht zu schämen, nicht brav zu sein und geliebt werden zu wollen, sondern sich nackt auszuziehen und sich, Verzeihung, in der Scheiße zu wälzen. Das ist hier dann das, worauf sich die Rebellion aus Antigone reduziert.
Nun mögen ja doch viele, wie direkthäutig und emotional das auf der Bühne zugeht, wenn Leonie Böhm inszeniert. Es gibt aber auch Kritik an den Abenden, natürlich. Manche sagen, es ist flach, privatistisch. Wie fällt Ihr Urteil aus, Barbara Behrendt?
Ja, also ich kenne ja auch die ein oder andere Arbeit von Leonie Böhm. Und im Grunde genommen ist es immer eine Art Befindlichkeitstheater, bei dem der antike Stoff dann höchstens die Ausgangssituation ist für eine emotionale Annäherung. Im besten Fall kriegt Leonie Böhm dabei aber eben auch einen ganz wichtigen Grundkonflikt von so einem Drama zu fassen. Hier, finde ich, gelingt ihr das nicht. Also in der Ankündigung des Abends wird da noch Greta Thunberg zitiert. Da macht es auch den Anschein, als würde es auch wirklich um einen Generationenkonflikt gehen. Im Ton klang das ja eben auch an. Das wäre natürlich spannend gewesen, aber davon ist dann wirklich kaum was übrig geblieben. Es ist schon eher eine Gruppentherapie, die sich mit Scham und Todesangst beschäftigt, da aber dann auch nicht zu einem wirklich interessanten Ergebnis kommt, sondern in so einem psychologischen Geraune bleibt. Es ist ein Abend, an dem man, muss man sagen, sämtliche bösen Vorurteile gegen deutsches Performance-Theater bestätigt finden kann. Also Nackte auf Selbstfindungstrip, die sich da im Schlamm baden und immer wieder Fragen ins Publikum stellen, keine Geschichte erzählen, wenig Inhalt, viel Befindlichkeit. Also nichts eigentlich gegen Nackte, die sich im Schlamm wälzen auf der Bühne, aber dieses Schlammbad ist dann doch ein bisschen seicht geraten.
Barbara Behrendt war für uns im Gorki-Theater Berlin, wo Leonie Böhms Bearbeitung des Antigone-Stoffs Premiere hatte. Besten Dank für Ihre Kritik.
Sehr gerne.
Opernwerke, die in der Zeit des Zweiten Kaiserreichs in Frankreich entstanden, lastet der Ruf an, sie seien lediglich komponiert worden, damit ein reiches bürgerliches Publikum einen unbeschwerten Abend verbringen kann. Sie seien nichts als gefällige, leichte Kunst. Die Komische Oper Berlin lässt Pauschalurteile ungern gelten und hat deshalb ein Werk des Franzosen Ambroise Thomas ins Programm geholt. Heute Abend wurde die 1868 entstandene Oper Hamlet aufgeführt. Uwe Friedrich kommt aus der Premiere. Hallo.
Guten Abend.
Zwei junge Frauen wurden für die Neuinszenierung ans Haus geholt. Nadja Loschki führte Regie und dirigiert wurde der Abend von der erst 33 Jahre alten Französin Marie Jacquot. Shakespeare kann man sicherlich nicht komplett aus einem Libretto tilgen, aber die französischen Librettisten, die Ambroise Thomas versorgten, haben Hamlets Seelenleben doch etwas schlichter gestaltet. Hat denn Nadja Loschki seiner Figur und den anderen Charakteren Tiefe zurückgegeben?
Also was nicht da ist im Libretto und was auch in der Musik letzten Endes nicht da ist, das kann auch eine noch so begabte Regisseurin mit den größten Versuchen und besten Ideen nicht reinbringen. Man muss zur Ehrenrettung dieser Vorwurf gegen die Opern des Zweiten Kaiserreichs stimmen, im Prinzip, aber hier dann doch nicht so ganz, was man auch daran sieht, dass die Oper damals gar kein Erfolg war. Sowas wollte das Publikum eben nicht sehen. Da ist schon auch eine Menge Grübeln und Depressionen und Handlungshemmungen drin.
Vor der Premiere hat Nadja Loschki in einem Interview erzählt, sie habe der Oper eine Figur hinzugefügt, der Narr Yorick. Bei Shakespeare ist er gestorben, bevor die Tragödie sich zuspitzt, wird wiederbelebt. Macht das Sinn?
Da merkt man sehr schön, dass sich sowohl Shakespeare als auch Thomas und seine Librettisten etwas sich dabei gedacht haben, dass Yorick gar nicht auftaucht. Hier kommt er also eine elisabethanisch angehauchte Glitzertunte dazu und man sieht daran aber leider nur, dass Nadja Loschke dem Stück eigentlich nicht traut, sondern dass diese großen lyrischen Szenen ihr offenbar ein bisschen Angst gemacht haben. Sie erfindet dann noch mehrere andere Figuren dazu, die ein bisschen aussehen wie die grauen Herren aus Michael Endes Momo oder vielleicht auch diese vervielfältigten Geheimagenten aus Tim und Struppi Comics. Es wird dann auch gelacht. Und da würde ich schon sagen, das kann man wollen. Ist Hamlet dafür das richtige Stück, da Witze reinzubringen? Ich glaube nicht. Das Hauptproblem des Abends ist aber, dass Nadja Loschke es eben nicht schafft, diese Figurenpsychologie wirklich greifbar zu machen. Zum Beispiel dieses beinahe inzestuöse Verhältnis, das Königin Gertrud zu Hamlet hat. Das ist auch wirklich auskomponiert. Das ist eigentlich ganz gruselig. Hier passiert im Grunde gar nichts. Gertrud läuft in dem roten Kostüm von Irina Spreckelmeier rum, singt hauptsächlich ins Parkett rein. Es gibt auch eine große Duettszene zwischen Ophelie und Hamlet, wo sie ihre Verzweiflung, ihre Liebe ausdrückt. Hamlet ansingt, tut sie an diesem Abend nicht. Sie singt uns im Parkett an. Man möchte die ganze Zeit sagen, Ophelia, wem erzählst du das? Doch nicht mir, doch nicht uns. Guck mal, der ist links neben dir mit dem musst du Kontakt aufnehmen. So bleibt es dann doch Opernkonvention, was wir szenisch sehen.
Und die Not und Zerrissenheit Hamlets, der die Ermordung seines Vaters rächen will, kommt die in der Musik eigentlich zum Tragen oder wird das Dunkle wirklich melodios überspielt?
Also wir haben es natürlich schon mit der Schönheit der Melodien, mit dem Elegischen, mit dem Lyrischen einer französischen Oper zu tun, aber auch mit wirklich virtuosen Gesangsanforderungen. Das berühmteste Stück, die berühmteste Nummer aus der Oper ist sicher die Wahnsinnsszene der Ophelie. Liv Redpath hat das heute Abend gesungen.
Ophelia, bevor sie ins Wasser geht und sich ertränkt, aber Uwe Friedrich, ein dramatisches Ende, denke ich, bei dieser Arie doch nicht. Das löst sich zu sehr in Wohlklang auf.
Das ist eben die Oper des 19. Jahrhunderts. Da kann man nichts dran machen. In dieser Oper ist es in der Tat alles sehr französisch-lyrisch und das wird großartig gesungen. Im Grunde von allen in der Titelpartie Hugh Montague Randall als Hamlet. Wunderbare, nicht nur weiche, auch melancholisch verschattete, dann wieder kraftvolle Stimme. Spielt das auch toll, diesen Wahnsinn, diesen einsetzenden Wahnsinn, auch wenn Nadja Loschke ihn schon ziemlich von Anfang an die Augen rollen lässt. Ebenso gut ist José Cimeria Romero als Laertes und Till Farwaites als Claudius. Die singen alle richtig gut. Nun muss man sagen, dass das Bühnenbild von Etienne Plus ihnen akustisch hilft mit drei Wänden, szenisch eher behindert mit so einer Treppenlandschaft und Gängen, in denen man auch einen Agatha Christie Whodunit spielen könnte. Das ist auch szenisch nicht sehr erhellend.
Marie Jacquot hat Ambroise Thomas' Oper dirigiert. Sie wird im kommenden Jahr Chefdirigentin des Königlich Dänischen Theaters in Kopenhagen. Haben Sie sie heute zum ersten Mal am Pult gesehen?
Ich habe sie in der Oper in der Tat zum ersten Mal am Pult gesehen. Ihr läuft ein großer Ruf voraus, den sie heute absolut glanzvoll bestätigt hat. Sie hat mir im Gespräch vorher mal so angedeutet, dass sie diese Partitur nicht für ein Meisterwerk allererster Ordnung hält. Aber sie schafft es, was ich mir immer von Dirigenten und Dirigentinnen wünsche. Sie nimmt es ernst, sie hilft dem Stück da, wo es vielleicht doch ein bisschen schwach ist, wo es zu sehr zum melancholisch verschatteten hinneigt, da bringt sie rhythmischen Zug rein. Sie macht diese Genreszenen, die Chorszenen ungeheuer souverän. Das Folkloristische, was in der Ballettmusik ist, kommt raus. Und sie ist immer bei den Sängern. Sie breitet ihnen da einen großartigen Teppich aus, auf dem die sich weich und sicher bewegen können. Das war herrlich musikalisch, ein toller Abend. Szenisch nicht wirklich gelungen.
An der Komischen Oper Berlin hat Ambroise Thomas Vertonung der Hamlet-Tragödie Premiere. Uwe Friedrich hat die Aufführung für Fazit besucht. Schönen Dank für den Besuch im Studio.
Aber gern.
Fazit Kunst.
Die Amsterdamer Werkschau mit 28 Gemälden des Malers Jan Vermeer zieht weiter ungebrochen Publikum an. Eintrittskarten musste man Wochen im Voraus buchen. Inzwischen kann die Ausstellung nur noch online besichtigt werden. Wer sich für die holländische Malerei des 17. Jahrhunderts interessiert, sollte sich alternativ vielleicht nach Remagen bewegen. Im dort ansässigen Erbmuseum Bahnhof Rolandseck werden gerade Bilder aus den Sammlungen von Gustav Rau wie von Georges und Ilon Krämer zusammengeführt. Stefan Koldehoff, Deutschlandfunk-Kollege und ausgewiesener Kunstkenner, hat die Ausstellung vor der Eröffnung am Sonntag sehen können. Ein Vermeer kann unmöglich unter den Exponaten sein. Welche Maler, Stefan Koldehoff, sind in der Schau des Erbmuseums vertreten?
Eigentlich alles große Namen, nach denen sich jedes deutsche Museum die Finger lecken würde. Angefangen natürlich vom großen Rembrandt von Rijn über Franz Hals, Jan Lievens, Jan van Goyen, der große Landschaftsmaler. Auch eine Frau, Judith Leyster, weiß kaum jemand, dass damals auch Frauen gemalt haben und damit erfolgreich waren. Bis hin zu Hendrik Terbruggen und Govert Flink und. Ich könnte jetzt eine ganze Liste hier runterrattern. Das Schöne ist, dass es alles sehr qualitätsvolle Werke dieser KünstlerInnen sind und dass die Krämers tatsächlich ein gutes Auge und offenbar auch einen guten Restaurator haben.
Es heißt ja über die Sammlung des Ehepaars Krämer, sie habe einen sehr individuellen, privaten Charakter. Die Bilder sind hauptsächlich von privaten Händlern erworben worden. Wie fügen die sich denn zu denen des Sammlers Rau, die seit vielen Jahren in der Kunstkammer Rau im Erbmuseum ausgestellt sind?
Ganz erstaunlich gut, weil Rau offenbar einen ähnlich qualitativen Blick und einen ähnlich individuellen Blick auch gehabt hat. Ich gestehe freimütig, ich war skeptisch, als ich das gelesen habe. Man weiß, dass die Sammlung Rau seit vielen Jahren in diesem Erbmuseum in Rolandseck ist, weil UNICEF sie dahin gegeben hat als Dauerleihgabe. UNICEF war ja der Erbe von Dr. Rau gewesen. Und da kommt man natürlich schnell auf die Idee, gut, jetzt versucht man, passt nicht so richtig zu Hans Arp, jetzt versucht man irgendwie ein Umfeld zu schaffen und sucht sich irgendwas, was man dazu hängt. Aber das sind so schöne Paarungen, die dort gelungen sind. Also ein Beispiel mal, es gibt ein winzig kleines Selbstporträt von Charidou. Das ist fast kleiner als eine Postkarte, 13 mal 8 Zentimeter nur, aber ganz, ganz fein im Stil der damaligen Zeit gemalt und wahnsinnig selbstbewusst auch. Also wenn man überlegt, dass da gerade erst die Zeit losging, als die Maler sich selbst eine Identität gegeben haben, ihre Bilder signiert haben, während sie sich vorher eher in Gilden zusammengeschlossen haben wie Handwerker und auch so verstanden haben, dann ist das schon sehr selbstbewusst, was er da macht. Und direkt daneben dann, dieses Bild aus der Sammlung Krämer, das Porträt einer Köchin aus der Sammlung Rau. Und das ist auf eine andere Art und Weise genauso ungewöhnlich, wenn man sich überlegt, dass im Spätmittelalter bildwürdig eigentlich nur Potentaten, Fürsten, Könige, Kirchenherrscher gewesen sind, vielleicht noch vornehme Damen des Hofstaates, aber doch nicht eine alte Köchin mit Runzeln, die sich aus dem Fenster beugt, noch nicht mal den Betrachter anguckt, dann zeigt das schon, wie individuell der Ansatz beider Sammler ist. Und so führen sich die Paarungen weiter. Über die Landschaft, über große Figurenbilder, über religiöse Motive. Drei große Räume, die damit bespielt werden. Und ich würde sagen, es passt alles, es funktioniert alles.
Ermöglicht das denn wirklich auch tiefer einzutauchen in der Gesamtschau, in die Welt des 17. Jahrhunderts?
Das Schöne ist, dass man anders als in der Vermeer-Ausstellung in Amsterdam wirklich nah an die Bilder rankommt. Und dann sieht man zum Beispiel auf einer relativ großen Landschaft, die Jan Lievens und David Teniers zusammengemalt haben, der eine die Landschaft und die Bäume, der andere die Figuren, dass das eigentlich ein impressionistisches Bild ist. Vorne links im Vordergrund die Farbe eigentlich nur hingehuscht auf die Leinwand. Die Figur, die da durchgeht, die könnte auch von Gustave Courbet stammen, 200 Jahre später. Und da sieht man dann, wie wahnsinnig fortschrittlich oder avant la lettre, wie man so schön sagt, diese Künstler damals im 17., 18. Jahrhundert schon gedacht haben. Ich habe George Cremer danach gefragt, ob ihn das denn auch interessiert, was daraus geworden ist. Also ob er bei den holländischen Meistern dieser Zeit hängen geblieben ist oder ob er auch gerne als Sammler wissen möchte, was dann im 19. Jahrhundert daraus geworden ist. Und da hat er erzählt, dass sie privat mit diesen alten Meistern gar nicht leben. Die sind alle in einem Lager in Amsterdam. Umso schöner, dass man sie jetzt mal en bloc öffentlich sehen kann. Privat auf den Bahamas leben sie mit impressionistischer Kunst aus dem 19. Jahrhundert.
Bei aller Begeisterung über die derzeitige Vermeer-Ausstellung in Amsterdam klang da ja auch ein bisschen Kritik an. Vermeer, über den biografisches eh wenig bekannt ist, sei nicht in seine Zeit eingebettet worden. Wie viel Informationen zu den Malern und den einzelnen Werken bietet das kleine Museum in Remagen an?
Das geschieht in einem sehr guten Katalog, der auch gar nicht viel kostet und jedes Bild einzeln vorstellt. Den verantwortet auch die Kuratorin Susanne Blöcker, die auch für die sehr, sehr gute Hängung verantwortlich ist. Wenn es eine winzige Kritik geben könnte, also ich finde schon, dass gut eingebettet ist und dass sich auch gut erklärt, warum da auch Kriegsschiffe auf einigen Bildern zu sehen ist. Wenn es einen winzigen Kritikpunkt gibt, ich habe ehrlich gesagt langsam genug, dass alles gelabelt wird mit goldenes Zeitalter. Also das ist ein eingeführter Begriff in der Kunstgeschichte, da weiß auch jeder, was gemeint ist, aber spätestens seit einer großen Ausstellung, auch im Rijksmuseum in Amsterdam, über diese Zeit, in der klar wurde, es war die Zeit der Kriege, die Zeit der Kolonisation, die Zeit der Sklaverei, kann man das so einfach nicht mehr benutzen. Aber in Remagen tut man es auch in einem ganz bestimmten Kontext. Man sagt, es war für die Malerei eine goldene Zeit und das stimmt sicherlich. Und wie gesagt, die anderen Aspekte, die werden im Katalog behandelt.
Niederländische Barockmalerei von Rembrandt, Hendrik Terbruggen, Frans Hals, Judith Lester bis zu Gerrit Dou wird ab dem 16. April für 4 Monate im Artmuseum Bahnhof Rolandseck in Remagen ausgestellt. Stefan Koldorf war für uns dort. Haben Sie vielen Dank.
Ja, gern.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Chef des Axel Springer Konzerns, Döpfner, hat sich für seine Äußerungen zur Demokratiefähigkeit der Ostdeutschen entschuldigt. Auf der Internetseite der Bild-Zeitung bat Döpfner um Entschuldigung dafür, dass er mit seinen Worten viele gekränkt, verunsichert oder verletzt habe. Der 60-Jährige war zuvor von Bild-Chefin Horn zu einer entsprechenden Erklärung aufgefordert worden. Döpfner hatte sich konzernintern unter anderem abfällig über Ostdeutsche geäußert. Selbstverständlich seien diese weder rechts- noch linksradikal, erklärte Döpfner nun. Sein Ärger über die Wahlerfolge von Linke und AfD in Thüringen und anderswo habe ihn zur polemischen Übertreibung verleitet. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat sich für einen, so wörtlich, souveränen Umgang mit künstlicher Intelligenz und dem Chatportal ChatGPT an Schulen ausgesprochen. Ein Verbot zur Nutzung solcher Software könne nicht die Lösung sein, sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Esken zufolge sollten Schulen den Unterricht der technologischen Entwicklung anpassen. Angesichts der neuen Herausforderungen durch künstliche Intelligenz für Lehrkräfte forderte die SPD-Chefin zudem mehr Zeit für Weiterbildungen. Damit der Lehrerberuf attraktiv bleibe, dürfe die Politik die Lehrkräfte nicht mit den Herausforderungen allein lassen. Archäologen haben in Süditalien bei Ausgrabungen zahlreiche Figuren aus Terrakotta entdeckt, die Einblicke in das antike religiöse Leben geben. Neben Stierköpfen, Miniaturtempeln und Altären seien im Archäologiepark Paestum und Velia auch Darstellungen des griechischen Liebesgottes Eros gefunden worden, der auf einem Delfin reitet. Die Funde seien kleine Meisterwerke der Handwerkskunst, hieß es aus Expertenkreisen. Entdeckt wurden sie in einem kleinen Tempel, der aus den ersten Jahrzehnten des 5. Jahrhunderts vor Christus stammt. Die rund 100 Kilometer südöstlich von Neapel gelegene Ruinenstätte gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Nach 35 Jahren und fast 14.000 Vorstellungen hat sich der Vorhang für das Musical »Das Phantom der Oper« am New Yorker Broadway heute Abend zum letzten Mal gehoben. Kein Stück lief länger in der Geschichte des Broadways. Fast 20 Millionen Menschen sollen das Stück gesehen haben, wie das Branchenmagazin Playbill berichtet. Die Produktionsfirma begründet das aus mit hohen laufenden Kosten und zu stark gesunkener Ticketnachfrage wegen der Corona-Pandemie. Der Komponist Andrew Lloyd Webber denkt jedoch bereits über eine Rückkehr nach, dann eventuell mit einem reduzierten Orchester und Ensemble.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Englische Wörter gehören seit langem zu unserer Sprache. Und wenn man sich bewusst macht, wie viele deutsche Vokabeln jahrhundertelang ins Angelsächsische migriert sind, man käme gar nicht darauf, sich darüber zu beklagen. Dennoch, der Gebrauch von Anglizismen wird periodisch als Verhunzung der Sprache attackiert. In Deutschland, in Frankreich und gerade mal wieder in Italien. Aktuell will ein Abgeordneter der Regierungspartei Fratelli d'Italia die öffentliche Verwaltung und Unternehmen dazu verpflichten, auf englische Wörter zu verzichten. In Italien erreiche ich Lisa Weiß. Sie ist dort als Korrespondentin für die ARD unterwegs. Guten Abend, Frau Weiß.
Guten Abend.
Werden denn tatsächlich auffällig viele Anglizismen in Ämtern und in der Werbung verwendet?
Also es gibt Schätzungen, die jetzt auch von den Machern dieses Vorschlags immer wieder zitiert werden, dass sich die Zahl der Anglizismen im schriftlichen Italienisch um über 700% erhöht habe. Und eben es seien über 9000 Anglizismen im Treccani aufgeführt. Das ist das renommierteste Wörterbuch der italienischen Sprache. Und daran sehe man eben so die Begründung, dass man da wirklich jetzt dagegen vorgehen müsse. Jetzt meine persönliche Meinung, es ist schon teilweise ein bisschen schick, einen Anglizismus zu verwenden. Ich habe aber das Gefühl, dass es nicht so viel mehr Anglizismen als beispielsweise in Deutschland sind. Es gibt allerdings einige sehr bekannte, zum Beispiel den Spread. Das ist ein Ausdruck, mit dem in Italien die Differenz zwischen den Zinsen für die deutschen und für die italienischen Staatsanleihen bezeichnet wird. Das ist was, an dem man hier sehr viel an der Wirtschaftspolitik festmacht. Und ja, was ganz noch bekannt war, war während jetzt der Hochphase der Corona-Pandemie der Green Pass, also der grüne Pass. Das war sozusagen die Eintrittskarte, das Impfzertifikat beziehungsweise der Testnachweis, mit dem man eben irgendwo in die Lokale oder überhaupt in öffentliche Gebäude eintreten konnte.
In Deutschland, um nochmal darauf zurückzukommen, hat sich die Initiative Haus der deutschen Sprache seinerzeit stark gemacht, zum Beispiel das Wort Laptop durch Klapprechner zu ersetzen, den Chat durch Netzplauderei, aus dem Display wird ein Sichtfeld und aus der Afterwork-Party ein Feierabend-Talk, was umständlich und irgendwie auch ältlich klingt. Kursieren denn schon Vorschläge, wie man im Italienischen künftig viele technisch geprägte englische Begriffe, aber eben auch Spread ersetzen will und soll?
Also ehrlich gesagt denkt man in der Presse gerade eher ein bisschen an die Vergangenheit. Es gab nämlich schon einmal einen solchen Vorstoß und zwar in der Zeit des Faschismus unter Diktator Benito Mussolini. Der hat nämlich 1923 schon den Italienern verboten, ausländische Wörter zu benutzen. Und die werden jetzt ganz stark wieder zitiert und man erinnert so eigentlich auch ein bisschen scherzhaft daran. Leute, wollt ihr jetzt ernsthaft, dass wir unseren Kaffee nicht mehr in einer Bar trinken, sondern wirklich in einem Café? Oder sollen wir wieder zurück zu diesen Zeiten, in denen wir keinen Cocktail trinken durften, sondern ein Clownsgetränk? Und das ist so ein bisschen das, wo alle auch sehr augenzwinkernd sagen, dürfen wir jetzt nicht mehr flirtare, also flirten, sondern wir müssen fiorellare, also erblumen, frei übersetzt, wie das damals tatsächlich so gemacht wurde. Also es wird gar nicht so sehr ernsthaft momentan darüber nachgedacht, habe ich den Eindruck, welche Wörter könnten wir ersetzen, sondern es wird sich mehr darüber lustig gemacht momentan.
Vermutlich erinnert man sich auch daran, dass es in dieser Zeit, in der Zeit des Faschismus, Pflicht war, den Kindern italienische Namen zu geben. Ausländische Namen sollten sie nicht mehr tragen, auch das. Wie wollen denn, Frau Weiß, die Politiker überhaupt ihren Willen durchsetzen?
Also die Verwaltung und die Unternehmen, nur für die soll das ja eigentlich gelten, sollen dadurch dazu gebracht werden, auf Anglizismen zu verzichten, indem sie Bußgelder zahlen sollen müssen, zwar wirklich hohe, zwischen 5.000 und 100.000 Euro, wenn sie diese Wörter benutzen und keine italienischen Übersetzungen dazufügen. Wobei man eben sagen muss, es geht hier wirklich um den Vorschlag einer Einzelperson beziehungsweise einer kleinen Gruppe. Das ist jetzt nicht ein Vorstoß der kompletten Regierungsmehrheit und das ist jetzt nichts, was sozusagen morgen verabschiedet werden könnte.
Aber gab es denn das schon mal, dass ein Sprachgebrauch mit Bußgeldern erzwungen wurde?
Also wie gesagt, eben unter Mussolini während des Faschismus war das wirklich einfach ein klares Verbot und das wurde natürlich dann auch entsprechend bestraft.
Wie konsequent vermeiden denn eigentlich die rechtskonservativen Regierungsmitglieder und Abgeordneten Anglizismen in ihren Reden?
Das ist es ja genau, wirklich überhaupt nicht. Also die rechte Regierung hat gerade erst das Wirtschaftsministerium in Ministerium für Unternehmen und Made in Italy umgetauft. Also dieser Name müsste ja dann auch dringend weg. Und Giorgia Meloni hat sich immer wieder selbst in Reden als Underdog bezeichnet. Dann auf der Seite der Regierung wird auch immer wieder von einer Question Time gesprochen. Also wirklich überhaupt nicht. Man muss da wirklich auch nochmal ganz deutlich betonen, dieser Fabio Rampelli, der diesen Gesetzesvorschlag jetzt gemacht hat, der gehört der Regierungspartei Fratelli d'Italia an. Das ist diese Rechtsaußenpartei der Ministerpräsidentin. Aber Rampelli selbst ist wirklich ganz, 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 ganz weit rechts. Der ist ja aus gutem Grund selbst von Giorgia Meloni übergangen worden, als sie damals ihre Minister ausgewählt hat. Und sie hat ihn dann so ein bisschen abgespeist mit diesem Job als Vizepräsident der Abgeordnetenkammer.
An welchen Vorbildern orientieren sich denn die italienischen Sprachschützer?
Nach eigener Aussage, Frankreich und Schweiz, dort sei man viel, viel weiter, die Sprache zu schützen. Das sei einfach vorbildlich und da muss Italien jetzt auch hin.
Wie ist denn das, wenn man so unterwegs ist und am Nebentisch mithört? Mischen die Leute denn wirklich viel Englisch mit ihrem Italienisch?
Also man hört schon immer wieder einzelne Worte, die aus dem Englischen stammen. Mir fällt jetzt spontan ein, Scannerizzare. Also wenn man was einscannen muss, dann benutzt man da jetzt schon den englischen Begriff. Aber ich finde es jetzt eigentlich nicht so übermäßig, so dass man jetzt sagen könnte, die sprechen eigentlich jetzt nur noch Englisch. Das liegt auch daran, dass jüngere Italienerinnen und Italiener zwar schon deutlich besser Englisch sprechen als ihre Elterngeneration, wo eher das Französische verbreitet war. Aber im Vergleich zu vielen Deutschmuttersprachler häufig eben ihr Englisch gar nicht so gut ist. Was man auch nochmal sagen muss, ist, dass Italienerinnen und Italiener, gerade die Jungen, vor allem italienischsprachige Musik hören. Also es ist nicht so wie in Deutschland, wo eben sehr viel englischsprachige Musik gehört wird, sondern wirklich auch Musik mit italienischen Texten. Also eigentlich denke ich, das ist gar nicht so schlimm. Also wenn man das jetzt als schlimm bezeichnen möchte, dass sich Einflüsse aus dem Ausland in die Sprache mischen.
Ein aufgebauschtes Problem. In Italien verlangt ein Abgeordneter der regierenden Partei Fratelli d'Italia lautstark, dass in Behörden, im Parlament und in der Werbung nur noch Italienisch gesprochen und geschrieben wird. Lisa Weiß, Korrespondentin in Rom, hat uns erzählt, wie dieser Vorstoß ankommt und wie gering die Chancen sind, ihn in einem Gesetz zu zementieren. Dankeschön für das Gespräch.
Danke auch.
Als grüne Korridore werden seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine die zivilen Fluchtkorridore bezeichnet. Die Dramatikerin Natalia Voroshbit ist aus der Ukraine geflohen. In Green Corridors, ihrem jüngsten Stück, das sie auf Einladung der Münchner Kammerspiele geschrieben hat, verarbeitet sie eben diese Erfahrung. Am Wochenende war Premiere. Sven Ricklefs berichtet.
Da stehen sie eng an die Mauer gepresst, ganz nah am Publikum, in der Warteschlange nach Europa, wie es heißt und wie es an die Mauer geschrieben wird. Vier Frauen, die Katzenfreundin etwa aus Tscherniu, die Einsame mit sowjetischer Mentalität, wie sich wie von Geisterhand langsam an die Wand über sie schreibt, was immer auch das heißen mag, oder die Nageldesignerin aus Butscha, die von Burjaten vergewaltigt wurde. Daneben die Hausfrau und Soldatenwitwe mit ihren drei Kindern, die als kleine Comic-Silhouetten auf ihre Koffer gezeichnet werden, und die Schauspielerin in ihrer knallroten, steifen Robe, die im Gegensatz zu den anderen noch nichts Schreckliches erlebt hat, aber alles spielen kann. Und zwischen sie mischen sich immer mehr gräuliche Schatten, verschwommene Gestalten als Silhouetten auf der Mauer. Es ist die Warteschlange im Transit aus dem Kriegsgrauen heraus nach Europa, hingewischt auf die schwarze Wand von der ukrainischen Animationskünstlerin Sofia Melnik. Sie sitzt rechts auf der Bühne und skizziert auf ihrem Tablet mit comichafter Genauigkeit und Abstraktion die Kulisse für diese Uraufführung, die das Publikum dann im Großformat an der Wand zu sehen bekommt. Es ist dieser schnelle Strich des Comics, der die Ästhetik und den Sound dieser Uraufführung vorgibt. Ein Sound, der bereits in Natalka Voroschpits Tragikomödie Green Corridors angelegt ist. So wirft sie ihre vier Frauen in immer groteskere Situationen, zeigt mit viel schwarzem Humor ihre Nöte, Ängste, Konflikte ebenso wie ihre Schwächen und Abgründe, ohne ihnen dabei die Würde zu nehmen. Dabei entsteht eine Art Szenenkaleidoskop, das das detailgenaue Rezept der Rote-Bete-Suppe Bortsch ebenso wenig ausspart wie den Horror von Gruppenvergewaltigungen.
Sie haben mich nacheinander vergewaltigt. Ich weiß nicht, wie viele Tage lang. Haben gesagt, wir werden dich so lange vergewaltigen, dass du niemals Sex willst und niemals einen Ukrainer zu weit gehen wirst.
Es ist ein beeindruckendes Spektrum von Einblicken, das Natalka Voroschpit in Green Corridors zwischen dem Horror des Krieges und der Hoffnung des Alltags auffächert, zwischen Opportunismus und Zivilcourage, zwischen Trauma und Aufbegehren. Außerdem hat die Autorin ihrem Stück noch eine historische Dimension beigemischt, indem sie drei ebenso bekannte wie höchst umstrittene Figuren der ukrainischen Geschichte auftreten lässt, wie etwa die Dichterin und angebliche Nazi-Kollaborateurin Olena Telia oder den Nationalistenführer Stepan Bandera. Was sie verbindet, ist das Thema Flucht bzw. der Mut, nicht vor ihren jeweiligen Mördern zu fliehen. Zugleich stehen sie für wichtige und unbewältigte Aspekte der ukrainischen Geschichte der letzten 100 Jahre. Mit seiner ästhetisch höchst ungewöhnlichen Inszenierung hat Jan-Christoph Gockel nun zusammen mit seinem ukrainisch-deutschen Ensemble die Uraufführung von Green Corridors auf die Bühne der Münchner Kammerspiele gebracht, ohne je einem Betroffenheitskitsch zu verfallen. Gespielt wird zweisprachig mit dem Mut zum großen Gefühl ebenso wie zur absurden Überzeichnung. Durch den ästhetisch schrillen Zugriff entstehen so überspitzt treffsichere Bilder von den überaus menschlichen Flüchtlingen ebenso wie auch von den ihnen gegenüberstehenden Europäern in all ihrer Hilfsbereitschaft, Ignoranz, Anmaßung und Hilflosigkeit. Das macht Green Corridors zu einem Stück der Stunde.
Natalia Voroschpits Stück Green Corridors wurde an den Münchner Kammerspielen uraufgeführt. Was die Kulturpresse zu Beginn der neuen Woche beschäftigt, weiß Klaus Pukatzki.
Uns gehen die guten Wörter aus, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung. Die Kulturpessimisten unter uns wussten schon lange, dass kluge Gedanken, ins Internet geschrieben, eine rare Ressource sind, meint Michael Mohrstedt. Und das erinnert uns natürlich sofort an die Gedanken, die ein ganz wichtiger Verlagsmensch, zwar nicht ins Internet, aber in Kurznachrichten an seine untergebenen Journalisten geschrieben hat. Doch in dem Artikel von Michael Mohrstedt geht es um die künstliche Intelligenz, die KI, was also Roboterwesen demnächst alles so herunterhaken können. In einer nicht unwahrscheinlichen Zukunft der unerschöpflichen, stets personalisierbaren Inhalte, die KIs beinahe in Echtzeit produzieren können, müssen sich Menschen als Erzähler von Geschichten eine neue Rolle suchen. Eine ganz spezielle Rolle als Schreiber hat der Vorstandsvorsitzende des Verlagshauses Springer, Matthias Döpfner, gefunden. Seine unternehmensinterne Kommunikation hat die Wochenzeitung Die Zeit ja letzte Woche ausführlich bekannt gemacht. Ein aufsehenerregendes Stück Enthüllungsjournalismus, findet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Döpfner nennt intolerante Muslime Gesocks, begrüßt den Klimawandel und stellt die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, die er als eine Grippe verstanden wissen will, als 33 in ein Analogieverhältnis zur Machtergreifung Hitlers, fasst noch einmal Nils C. Kumka zusammen. Beinahe jeder Kommentar weist auf die Rechtschreibfehler hin. Ja, da könnte Matthias Döpfner von künstlicher Intelligenz noch etwas lernen. Es ist später Samstagabend, 22.22 Uhr, heißt es in der Süddeutschen. Da erscheint Matthias Döpfner mit großem Foto und kleinem Text auf Bild.de, schreibt Laura Hertreiter. Döpfner, so viel ist nach seinem Kurzkommentar klar, hat diese Nachrichten tatsächlich verfasst. Und geschockt von seiner eigenen Performance ist er eher nicht. Auf jeden Fall heißt es in seinem Text: Ich bitte um Entschuldigung dafür, dass ich mit meinen Worten viele gekränkt, verunsichert oder verletzt habe. Und weiter zitiert die Süddeutsche aus seiner ganz menschlichen Erklärung: Wenn ich wütend oder sehr froh bin, wird mein Handy zum Blitzableiter. Ich schicke dann manchmal Menschen, denen ich sehr vertraue, Worte, die ins Unreine gesagt oder getippt sind, weil ich davon ausgehe, dass der Empfänger weiß, wie es gemeint ist, und weil ich mir nicht vorstellen kann oder will, dass jemand diese Worte an Dritte weitergibt. Das ist ja auch wirklich unvorstellbar. Die künstlich intelligenten Roboter machen sowas hoffentlich nicht. Hattingen liegt südlich von Bochum, steht in der Frankfurter Allgemeinen. In eine Schule dort sind vor Tagen drei Jugendliche eingebrochen. Neben einem Laptop und einem Verstärker haben sie 36 Blockflöten erbeutet. Die Diebe wurden gleich erwischt und Jürgen Kaube vermutet, dass sie zu sehr unter ihrem Musikunterricht gelitten haben. Einem Unterricht, der auf die Einfachheit des Instruments großen Wert legt. Es mögen noch so blöde Töne aus ihm einfach herauskommen. Wir vermuten, auch Jürgen Kaube hat einst unter einem solchen Unterricht gelitten, wenn er fragt: Könnte es sich bei den Einbrechern von Hattingen insofern nicht um Widerstandskämpfer gegen den erteilten Musikunterricht handeln? Um Kritiker der Blockflötenideologie? Und deshalb? Sie haben unsere Sympathie. Die Entwendung von Blockflöten aus Schulen finden wir ästhetisch gerechtfertigt. Auf jeden Fall ästhetischer als die Nachrichten von Matthias Döpfner.
Meint Klaus Bukatzky. Und das war Fazit mit Sigurd Brinkmann. Eine gute Nacht wünsche ich.